Diese Ausgabe von Fortsetzung folgt, wird unterstützt mit Flatterspenden von German Student, Heinzi Bösel, Blaubeer Jens, MP3 Tobi, Chica, ein besonderer Dank geht an Thomas Rafe und alle anderen. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die ihre Weihnachtseinkäufe über unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolgt.net getätigt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu Ich habe sexuellen Kontakt mit meinem Toaster, einer neuen Folge von Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Diesmal sind mit dabei der liebe Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Die liebreizende Ann-Marie.
Ja, hallo.
Und der Kollege möglicherweise mit der Blechbüchse in der Hand. Hallo Alex.
Ja, grüß dich. Grüß euch.
Ja, also deswegen Blechbüchse. Problem ist, Alex muss nachher was vorstellen und wir haben diesmal eine kleine Neuerung, denn ihr könnt uns bei der Aufnahme live zuhören und das geht ganz einfach, indem ihr entweder auf die Seite von fortsetzungfolgt.net geht und dort oben in dieser Menüleiste neben der Crew live anklickt oder fortsetzungfolgt.net/livestream eingebt. Da könnt ihr uns dann zur Aufnahme gegebenenfalls Fragen stellen, sagen, warum das alles so toll ist oder so schlecht ist und vielleicht die ersten Kommentare zur Serie, die wir gerade dann besprechen, mit angeben. Was wir heute besprechen werden, sind wieder drei Serien. Zum einen Nashville, dieses Musical-Drama nenne ich es mal, dann Malibu Country, hat auch was mit ein bisschen Country Sängerei zu tun, aber ist eine Sitcom und nur mit Singen ganz am Rande. Und zu guter Letzt Chicago Fire, die Dramaserie, die neue von NBC, die als einzige mich so ein bisschen überrascht hat. Wir haben natürlich wie immer noch ein paar News, denn die ein paar Hörer, die sich gemeldet haben, die möchten ganz gerne weiterhin News, denen geht es genauso wie wir, die sind einfach zu faul, die rauszusuchen, deswegen freue ich mich auch alle 14 Tage neu, mich mit Ann-Marie unterhalten zu dürfen, die mich dann so ein bisschen in die Welt des Klatschs und ja, neuere News einführt. Ann-Marie, du hast diesmal zumindest nur ein paar, weil die letzte Aufnahme ist nicht ganz so lange her. Was gibt's denn alles so Neues aus der Welt der Stars und Sternchen?
Oh, das Neueste aus der Welt der Stars und Sternchen ist natürlich, Kate Middleton ist schwanger, waren wir alle sehr überrascht und hat die ganzen Push-Meldungen haben uns alle ganz verrückt gemacht, aber das gehört ja nicht zu den Serien. Ja, ist irgendwie gar nicht so viel passiert. Das Wichtigste oder für mich Interessanteste waren eigentlich zwei Absetzungen, die vor zwei Wochen vermeldet wurden. Emily Owens, was auf The CW lief, was du ja, Daniel, gar nicht so schlecht fandest, ne?
Genau, ich hab's immer noch geguckt und ich kann eigentlich auch empfehlen, das bis zum Ende durchzugucken. Es ist, Luise wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, jetzt kein großes Grey's Anatomy oder irgend sowas, aber es ist ganz nett. Aber wie ist die Hauptdarstellerin nochmal, Ann-Maria? Das hab ich schon vergessen.
Hier, Mami Gummer.
Genau, Mami Gummer hat doch das schwarze Händchen, wenn es um Serien geht, denn irgendwie in allen Serien, die sie als Hauptrolle so mitspielt, sind vom Aussterben bedroht und deswegen ist das leider gecancelt worden. Aber bis dahin ganz nett, nichts Aufregendes. Ich muss zugeben, ich würde es allein auch nicht gucken. Ich gucke es nur mit der weiblichen Bekanntschaften an meiner Seite. Ist ganz nett, also man kann es auch als Kerl mitgucken. Für mich ist es manchmal eher lustiger als dieses Medical Drama, aber was soll's.
Jo, also wie gesagt, wurde jetzt abgesetzt, aber alle bisher gedrehten 13 Episoden werden noch ausgestrahlt. Also vielleicht gibt es dann für die wirklich an der Handlung hingen oder an den Charakteren einigermaßen befriedigendes Ende, dass man sagen kann, ja, okay, ich habe es jetzt geguckt und ich stehe jetzt nicht mit 1000 Fragen da.
Weil ich weiß gar nicht, na gut, bei so Art Szenen ist da eh ziemlich peng. Ich meine, da gibt es zwar einen roten Faden, das ist dieser Crush, den sie hat, ne, mit ihrem Ex-Studienkollegen und möglicherweise, das, was sich was Neues anbandelt mit dem einen Arzt und natürlich die böse Oberärztin, die zwar sau clever ist, aber ansonsten sozial ein ziemliches Arschloch ist. Oder sagt man ein weibliches Arschloch? Egal. Aber ansonsten denke ich mal, kann so eine Art Serie zwischendurch problemlos abgesetzt werden. Da habe ich auch nicht so das Problem damit. Wie gesagt, für mich kein großer Verlust. Wie gesagt, Eva hat es nur gern geguckt.
Ja, und Arztserien, die einfach mal so abgesetzt werden können. Gutes Stichwort, Daniel, denn auch The Mob Doctor, beziehungsweise Arzt-Mafia-Serie war das ja. Die wird auch nicht verlängert. Also da werden jetzt auch noch die letzten 13 Folgen gezeigt und dann war es das. Also das hat uns ja auch überhaupt nicht angehoben. Da war ja nichts Besonderes bei und da ist, glaube ich, niemand traurig.
Das stimmt. Ich habe ja auch nur den Piloten geguckt, wollte eigentlich mal weiter gucken, aber hat mich am Ende doch nicht so gereizt, dass ich da unbedingt weitergeguckt habe. Vielleicht schaffen sie es da auch irgendwie zumindest noch so den ersten Handlungsbogen zum Abschluss zu bringen und ja, die Sache ein bisschen rund zu machen. Kein großer Verlust im Großen und Ganzen.
Jo, und dann nur noch ganz kurz, im Januar, genau gesagt am 13. Januar, startet ja endlich die zweite Staffel von Girls, worauf ich persönlich mich sehr freue. Und jetzt kam auch ein längerer Trailer raus, der sehr viel verspricht, sehr lustig ist, sehr inhaltlich wertvoll. Also das ist wieder, das menschelt wieder sehr schön und ich freue mich da extrem drauf. Ich weiß nicht, hat den niemand von euch gesehen?
Noch nicht, aber ich habe ja auch die erste Staffel noch nicht so richtig zu Ende geguckt, deswegen...
Ach Mensch.
Bleibt da einfach Zeit. Ich gucke halt geringfügig weniger als du, Anne-Marie, geringfügig. Weil ich ja nicht genau viel weiß, wie du guckst. Nee, aber das ist einfach irgendwie, gibt genug anderen Mist, den ich so nebenbei gucke und einschlafe. Deswegen reicht das.
Ja, und damit du mehr Zeit hast, um Serien zu gucken, war es das jetzt auch schon mit den News.
Perfekt. Ich habe noch was Trauriges. Man hat ja letzte Woche, haben wir ja auf Facebook bekannt gegeben, dass die ja überlegen, den britischen Sherlock Holmes abzusetzen. Nicht abzusetzen, aber nicht weiter zu verfolgen. Das fand ich doch sehr traurig, diese Nachricht. Weil ich ja doch der Fan mehr bin von dem britischen als von dem amerikanischen. Das hat mich ein bisschen traurig gestimmt.
Ein was gab's noch, und zwar Californication. Bin ich ja ein ziemlicher Fan, obwohl die letzte Staffel war jetzt nicht ganz so toll. Es gibt da jetzt einen Trailer für die sechste Staffel, direkt von Showtime veröffentlicht. Das ist so ein bisschen so Making-of, ein Blick hinter die Kulissen und sowas. Kann man mal mit verlinken in den Shownotes. Wird bestimmt wieder ganz toll.
Ein kleiner Hinweis noch aus dem Chat von Norman. Der hat gesagt, in der letzten Neon war sogar eine Besprechung zu Girls drin. Also wer die zufällig auf dem Tisch liegen hat oder beim Abholen seiner Krankschreibung, um ein bisschen mehr Freizeit zu haben, beim Arzt rumliegen sieht, obwohl, da habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen, aber ich war schon jahrelang beim Arzt nicht mehr. Ich habe immer nur die PM gelesen, kann dort einfach mal reinschauen und kann sich da informieren, was Girls so zu bieten hat. So, das war's quasi an News. Ist nicht so viel diesmal. Reicht in dem Fall auch. Wir kommen dann einfach mal zu den Serien, denn ja, Anne-Marie, gefühlt dieses Jahr so viel Neues haben wir gar nicht mehr. Die anderen laufen erst dann im nächsten Jahr wieder an, oder ne?
Jo, da gab's, ach ja, das heute, habe ich gesehen, neuer Trailer für The Americans, also dieser Spionage-Serie mit Kerry Russell spielt da mit und Matthew Rice oder so, der bei Brothers and Sisters mit dabei war. Das sieht auch ganz cool aus. Ich schicke das dann mal. Da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Also der Januar wird dann wieder gut. The Following startet ja dann auch hier das mit Kevin Bacon, hier mit den Serienmördern oder einem Serienmörder. Das wird gut. Aber ja, dieses Jahr ist gar nicht mehr so viel. Und vor allem, was jetzt noch ist, ist jetzt auch nicht mehr so sehr das Gelbe vom Ei. Reste Rampe.
Weißt du, was echt pervers ist? Ich habe letztes Mal durchgeguckt, was so im nächsten Jahr anläuft. Und da ist mir wieder mal die neue Serie, deren Titel ich gerade nicht im Kopf habe, mit Sarah Chalk. Und irgendwie freue ich mich drauf, obwohl ich die Tussi überhaupt nicht mag.
Ach ja, hier, How to Live Your Life with Your Parents, wo die sich irgendwie scheiden lässt und wieder zu ihren Eltern zieht oder irgendwas.
Genau. Ja. Hm. Hatte ich den Trailer nochmal gesehen, fand ich im ersten Blick dann gar nicht so schlecht und entweder sagt das aus, wie schlecht doch die ganzen anderen Serien sind, dass man sich schon auf sowas freut. Ich weiß es nicht. Aber egal. Das haben wir als nächstes Jahr vor uns. Insofern denke ich mal, werden wir jetzt erstmal die erste Serie besprechen, wie ich schon angekündigt habe. Das wird Nashville sein. Eine Serie, wo der Name schon Programm ist und Alex wird uns hoffentlich in einigermaßen guten Qualität mal erzählen, worum es denn in Nashville geht.
Ja, Nashville. Habe ich mich ja auch, es ist ja also eine Serie für mich auch wieder gewesen, das ist ganz klar, höchste Qualität und Unterhaltsamkeit, die mich gepackt hat, aber das ist wieder zu wertend jetzt. Auf jeden Fall, was sehen wir? Wir sehen eine alte, alternde Country-Sängerin, die, wie schon gesagt, gespielt wird von der attraktiven, attraktiven Dame aus American Horror Story. Der Name Namen sind ja Schall und Rauch.
Theoretisch, aber ich habe es schon gesagt, Conny Britton, wenn du aufgepasst hättest, dann hättest du es gewusst.
Ich passe immer auf. Die Conny, wie gesagt, spielt ja so eine nicht abgereinst, aber also eine Country-Sängerin auf dem absteigenden Ast, die halt, ich kenne das gar nicht, das Format, aber das sind, glaube ich, so in den USA so Festivals, wo halt mehrere Musiker halt hintereinander auf einer Bühne halt spielen. Dort halt ist er auch aufgetreten.
Also man muss, ganz kurz Alex, man muss eins wissen, um wahrscheinlich die Serie zu mögen und zu verstehen. Wer einmal in den USA war, weiß, dass Country-Musik dort einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns.
Ja.
Also bei uns ist das nicht etwa zu vergleichen mit hier Volksmusik und Musikantenstadel. Das ist ja eher so unterstes.
Ja, würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, das ist so vergleichbar mit unserem Schlager halt einfach. Ich glaube, die Schlagersänger, die haben auch eine abartige Community in Deutschland. Das täuscht, glaube ich.
Ja, aber nicht, ist nicht so populär. Also Country- und Western-Musik ist dort bekannter oder so populärer als jeder R&B-Rap, tralala, weiß der Teufel, was es so gibt.
Na, du, da habe ich letztens mal eine Dokumentation gesehen im Fernsehen. Da ging es um das Thema Volksmusik. Und da gibt es nämlich solche bereinigten Verkaufscharts, weil diese ganzen hier Top 100 und sowas, die sind nämlich schon bereinigt. Da sind die ganzen Volksmusik-Sachen raus, weil die ganzen alten Leute, die kaufen nämlich noch richtig CDs und so. Ja. Ne? Also da geht nämlich einiges, das soll man sich nicht täuschen.
Danke, danke Erik, dass du mich unterstützt. Wir haben halt den Durchblick.
Ja, bei Volksmusik, ne, da müssen wir zusammenhalten.
Genau. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne weitermachen mit derselben Vorstellung. Wie gesagt, die Conny spielt da teilweise einen abgehalfterten auf dem Karriereende einer Country-Sängerin und bekommt dann halt oder möchte gerne eine weiterführende Tour machen, bekommt aber ein relativ unangenehmes Angebot. Und zwar kriegt sie das Angebot, dass sie als Vorgruppe oder als Vorsänger oder Vorgruppe, nennen Sie mal, von einer viel jüngeren Sängerin auftreten soll. Und das ist halt, wird halt gespielt von dieser Hayden, sag ich mal, wie ihr sie gesagt habt. Ich kenne den Namen auch leider auch nicht.
Hayden Panettiere, genau, und Juliette Barnes wird sie
richtig
in der Serie.
Sie ist halt der neue Newcomer-Star am Himmel der Musikindustrie, verkauft Millionen von Platten und ist halt, wie gesagt, der Star. Und die Conny soll halt dann als Vorband immer auftreten. Das ist halt das ist halt der Vertrag, was ihr Manager ausgehandelt hat und darüber ist sie halt extrem gepisst, sag ich mal auf gut Deutsch, weil sie einfach noch in diesem, für sich im Status des Superstars drin ist, was sie aber nicht mehr ist. Also sie ist halt, wie gesagt, nicht mehr so erfolgreich wie früher und muss halt oder sollte halt dann diese Vorband stellen und hadert dann halt so mit sich selber, ob sie das machen soll oder nicht. Das ist halt so ihr eigenes Problem, so inneres Problem, weil sie sich damit halt nicht abfinden will. Das ist eigentlich schon so im Groben die Hauptstory von der ersten Folge. Man lernt halt dann noch, wie gesagt, die junge Sängerin kennen, den Superstar, der halt auch mit vielen Problemen behaftet ist. Man sieht halt so ein bisschen, Rückblicke sind es, glaube ich, nicht, aber halt so Szenen, wo sie halt extrem schlecht aussieht und wo sie auch mit vielen Männern Verkehr hat. Also dieses typische, ich bin ein Superstar und komme nicht zurecht damit, weil ich so eine schlimme Vergangenheit gehabt habe. Sie hatte auch so eine ganz, ganz schlimme drogenabhängige Mutter, also wirklich klischeehaft, sage ich mal, so ein kleines Kind aus der Gosse, was es dann irgendwie geschafft hat. Ja, wie gesagt, das ist halt eigentlich so die Hauptstory schon grob erzählt oder im Ganzen erzählt. Was auffällt oder was mir aufgefallen ist, ist halt wirklich sehr viel Musik in der Serie vorkommt. Es wird viel, viel gesungen. Man sieht viele Auftritte, was wahrscheinlich für den einen oder anderen ganz toll ist, der halt auf die Musik steht oder der das halt gerne sich anhört. Aber ja, ich fand halt, dass es da nicht wirklich sehr spannend abging in der Serie. Man weiß, also ich kann mir schon vorstellen, was halt passieren wird in den nächsten Folgen. Das ist halt sehr durchschaubar oder voraussehbar. Und ich finde es ein bisschen, ich glaube, für deutsche Verhältnisse ist es langweilig und es wird auch hier nicht ankommen, weil wir aber, wie du schon gesagt hast, da nicht diesen ganzen Background hier nicht haben und diese Historie oder die Musikhistorie hier nicht kennen oder nicht haben. Das wird wohl hier nicht ankommen. Ich kann mir vorstellen, in den USA ist das gar nicht so, läuft es gar nicht so schlecht, weil das da ja wirklich ein ganz anderer Markt herrscht. Aber hier, von mir gibt es einen Daumen runter, also ist keine Qualität in der Serie.
Also ich muss zugeben, ich habe auch familiär bedingt nun mittlerweile auch schon 4 Folgen von Nashville gesehen. Fand es persönlich auch nicht so schlecht, sonst hätte ich es nicht mitgeguckt. Ansonsten steige ich dann mal locker aus. Wie du schon gesagt hast, das ist halt wirklich ein Format, das dadurch lebt. Es kommt diese Country Music auf alle Fälle mal auf großer Bühne präsentiert, mal so in so kleineren Clubs, wo dann auch die Stars der großen Bühne halt auftreten und wo unsere, ja, Conny Britton, diese Raina James, auch öfter mal zu Hause ist oder jetzt auch wieder zu Hause ist, wie du schon angedeutet hast. Das Problem ist halt, sie ist halt zwar schon älter, immer noch sehr populär, füllt aber keine Stadien mehr. Und wenn sie die Tour so weitermachen würden, wie sie angekündigt war, also alleine als Single-Frontfrau, dann passiert Folgendes, also dass die halt nicht genügend einspielen. Also wollten sie sich zusammentun mit dieser Jüngeren, dieser Hayden Panettiere, dieser Juliette Barnes würden beide profitieren, aber das steht noch so ein bisschen außen vor, ob sie es machen. Was hier noch dazu kommt, ist auch so ein bisschen so ein kleiner Love Interest in Anführungszeichen, denn die Raina tritt nicht alleine auf, sie singt nicht nur alleine, sondern hat auch noch eine Begleitung, nämlich einen Gitarrenspieler, mit dem, das erfährt man später irgendwann, vermutlich früher mal was gelaufen ist. Deswegen haben diese Lieder, die beiden dann auch so spielen oder sich zuschmachten, noch eine ganz andere Qualität und einen ganz anderen Tiefgang. Und selbst Juliette Barnes, also die Jüngere, merkt, dass sie eigentlich nur dieses Girly-Idol ist, dieser, ja, jetzt kriegt man wieder, wie Erik sagen würde, ein paar Probleme, denn es ist so dieser Justin Bieber, der eigentlich nicht singen kann und sie kann halt auch nicht singen, sondern es wird halt alles, selbst in der Serie irgendwann gesagt, ja, dank Audio-Tunes, also wird alle Level, alle Bass-Dings-Sachen angehoben und deswegen funktioniert die Sache überhaupt. Aber sie ist halt erfolgreich, weil sieht halt ganz nett aus. Der laufende Meter ist halt irgendwie attraktiv und macht einen dicken Umsatz, hat das Problem, dass im Hintergrund halt die Mutter halt ein bisschen das Kaputte in der Familie ist. Das sind so die Punkte. Also man will halt wissen, zum einen, wie geht's mit Conny Britton, also mit Raina weiter? Wie entwickelt sich so diese Beziehung? Werden sie noch diese kleinere Tour machen, die ihnen angeboten worden ist, damit es halt finanzieller Erfolg wird? Und was macht alles die Gegenspielerin, die Juliette Barnes, die will nämlich diesen zweiten Mann mit der Gitarre gerne haben, der ist auch Songwriter und sowas. Dann gibt's noch ein paar im Hintergrund, was auch noch einen Song geschrieben hat. Also da passiert eine ganze Menge drumherum, also um Charaktere anzugucken, wie die sich entwickeln, was die gemacht haben, ist die Serie perfekt und man hat halt dieses schöne, warme Nashville-Klima, also da, wo Sonne, wo es einfach irgendwie, es macht einfach gute Laune, auch wenn, man muss aber die Musik mögen, das kann ich gut nachvollziehen, zumindest nicht ganz abtörend finden, deswegen in dem Fall mein Daumen zumindest hoch, auch wie gesagt, mit der Einschränkung, wenn ich es nicht alleine gucken würde. Anne-Marie, du hast die ja quasi vom Stand aus zu verrissen. Warum eigentlich? Was hat dir besonders oder überhaupt nicht gefallen?
Ach nein, verrissen habe ich sie jetzt auch nicht. Also ich war so zwiegespalten. Ich habe mich eigentlich wegen Conny Britton drauf gefreut, aber dachte schon, oh Gottchen, hier Country-Musik und so. Wird das denn was? Und ja, so war es dann auch. Also irgendwie die Story, wie Alex auch schon sagte, so ein bisschen vorhersehbar. Und dann die Musik fand ich halt, also ich glaube, ich habe geschrieben, unangenehm, weil das irgendwie... Ach, wie soll ich sagen, mal so ein Lied und so ist ja okay, aber ich glaube, ich habe 2 Folgen gesehen. Wir haben ja dann noch diese dritte Sängerin, die noch mit so reinkommt, eigentlich eine normale Kellnerin. Und ach, das war dann so viel, ach ja, und sie wird jetzt entdeckt und sie ist der eigentliche Star und so. Und das fand ich so unschön, also ganz ehrlich. Dann die Hayden Panettiere, die spielt ja so eine Bitch. Also ich finde es echt cool, wie die spielt. Und ich habe dann wirklich innerhalb von wenigen Minuten, 2 Folgen, so einen Groll auf die aufgebaut. Das ist ja... Das kann man ja der Schauspielerin mal sein Tribut zollen, aber es war so schlimm und ich habe dann echt für mich beschlossen, also ich kann die Serie nicht gucken, weil die für mich einfach Punkte hat, wo mehrere kleine Punkte vielleicht, die so ein bisschen störend sind, aber das alles zusammen, ne.
Aber das wollte ich auch noch sagen, als Schauspielerin, weil ich habe die eigentlich gemocht, die war halt immer die Süße bei Heroes, irgendwie ist nett und sympathisch und da hat sie wirklich 2, 3 Szenen und da geht also quasi das Messer in der Hose auf und man findet die echt unsympathisch. Also in der Beziehung spielt die das schon relativ gut.
Ja, unbedingt. Also, ja.
So, letzte Frage. Erik, wie sieht's bei dir aus?
Also ich mag ja an sich keine Country-Musik. Ich finde das sowohl von den Texten als auch von der ja, von der Art, wie es gespielt wird, welche Instrumente da verwendet werden, kann ich damit einfach irgendwie nichts anfangen. Dieses Seichte, dieses immer dieses und deswegen hatte ich erhebliche Bedenken, als die Serie angefangen hat, weil es fängt ja gleich auf diesem Konzert an. Dachte ich, oh Gott, so, was erwartet mich da? Und es ist auch nicht wirklich besser geworden. Was dann für mich interessant war, war dann, also ich wusste irgendwie nicht, wer da jetzt mitspielt oder so. Ich hatte da nicht vorher nochmal geschaut gehabt und habe dann halt gesehen, die Hayden Panettiere, die spielt da mit. Also wo die dann aufgetaucht ist, hat es mich schon ein bisschen überrascht. Und dann auch, wie sie diese Wandlung mitgemacht hat von diesem hier Save the Cheerleader, Save the World, hier von diesem kleinen Mädchen, was irgendwie so dem Übel mitgespielt wird. Und hier spielt sie ja wirklich, wie die Annemarie schon gesagt hat, hier so eine absolute Bitch, die dann wirklich dermaßen alle ausbotet und die Leute sexuell benutzt, ja, um irgendwie vorwärts zu kommen und dann irgendwie, ja, die Leute gegeneinander ausspielt und nur ihren eigenen Vorteil im Sinn hat. Das war schon irgendwie ein bisschen faszinierend, ja, so wie die das gespielt hat. Und dann fand ich auch noch die Szenen, wer war das? Ich glaube, die Nichte von der einen Country-Sängerin, war die das? Helft mir mal kurz. War das die Nichte, die Blonde, die in der Bar arbeitet? Oder wer war das? Nee, die Nichte von dem Gitarrenspieler war es, glaube ich, ne?
Also, ja, stimmt. Zu irgendeiner genau. Die freundschaftliche Beziehung, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, zu wem.
Das fand ich, am Anfang wusste ich, oh Gott, die erste Szene, die hatte, fand ich furchtbar. Aber dann, wo die dann in dieser Bar gearbeitet hat und mit dem Typen dann so rumgejammt hat und wo die dann das liegt, also das fand ich dann schon toll, die Szenen. Also da, und dann auch gerade diese Szenen, wie es dann noch so weiterging, wie sich dann der Konflikt zugespitzt hat am Ende vom Pilotfilm, fand ich schon interessant. Also ich muss auch sagen, von den drei Serien, die wir jetzt heute besprechen, ist das die Serie, wo ich am ehesten sage, da gucke ich noch eine zweite Folge an oder vielleicht sogar noch mehr.
Weil du es gerade gesagt hast, also ich finde halt, ich mag ja sonst so Country-Musik eigentlich auch nicht, aber in dem Zusammenhang oder in dem Kontext fand ich halt cool, auch mal den Texten zu folgen, und weil die spielen ja quasi die Rahmenhandlung nachher für die Serie. Also du hast halt so auf zwei Ebenen, auf einer Seite der Text, der da kommt, der so andeutet, was die einzelnen Charaktere gerade fühlen, und zum anderen das, was du halt siehst. Und der Chat, um genau zu sein, Georg Kaplan, sagt gerade, dass in den USA die Songs, die dort gerade gespielt werden, so populär sind, dass die halt anschließend gleich auf iTunes zu kaufen sind, also nach der Erstausstrahlung. Also ist das wahrscheinlich auch so ein Markt. Und ich finde, die haben die beiden auch gut gecastet, denn Connie Britton singt meines Erachtens wirklich gut. Also da hast du nie das Gefühl irgendwie, das ist halt irgendwie schlecht produziert. Bei Hayden Panettiere weißt du, okay, es klingt nett, sieht gut aus, aber so richtig eine gute Stimme hat sie halt nicht. Und das ist, da passt halt so auf verschiedenen Ebenen viel einfach irgendwie. Und ich kann einfach das nur darauf zurückführen, dass ihr das nicht so richtig mögt oder dass Annemarie das zum Beispiel nicht mag, wegen der Art und Weise der Musik, oder dass die Musik nicht ganz dein Ding ist, dass du da einfach noch zu jung, zu hip dafür bist.
Nein, ich wollte noch ganz kurz, was du gerade sagtest, eben Connie Britton singt so gut und dann aber Hayden Panettiere eher dünnes Stimmchen, und das wird ja in der Serie auch so dargestellt. Also wir sehen ja auch, dass sie eher die Show macht mit ihren Glitzerkleidchen, die kleinen Mädels mögen sie, weil sie so hübsch ist und so, die Lieder ja schon eher poppig als Country, und so kriegt man ja dann die Fans. Also da muss man ja nicht hier bei The Voice der Sieger sein, sondern da würde auch DSDS reichen, um da beliebt zu sein, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, das haben sie schon toll gemacht.
Aber sag mal, Annemarie, du bist doch in der Yellow Press ganz gut unterwegs, ja. Die hat doch was mit ihren Hupen gemacht, oder? Seit Heroes, oder?
Ey, auf jeden.
Okay.
Bestimmt seit sie mit Klitschko zusammen
war. Was, die war mit Klitschko zusammen?
Ja.
Vielleicht ein paar Mal drauf gehauen.
Also, wie gesagt, einfach mal selber reinschauen. Es kann schon sein, dass es für den einen oder anderen nichts ist. Was ich mich gerade frage, wie hieß denn die Serie, die wir so gemocht hatten, beide gemocht haben, Annemarie, mit dem Musical, was produziert worden ist? Ich komme gerade nicht drauf.
Smash.
Smash, genau.
Smash.
Mit Abstrichen würde ich sagen, wer Smash gemocht hat, liegt da so nicht verkehrt, muss aber auch die Charaktere und das Zusammenspiel mögen. Insofern einfach mal reingucken.
Ich möchte nochmal ganz kurz die Landschaftsaufnahmen und die Umgebungsaufnahmen von Nashville nochmal ein bisschen hervorheben. Es ist natürlich klar, wenn die irgendwelche Aufnahmen zeigen, die jetzt innerhalb von geschlossenen Räumen stattfinden, dass das Studioaufnahmen sind. Aber insgesamt, wenn die so Location-Shots haben und sowas, die sind schon nicht schlecht. Also man fühlt sich da wirklich so, als wäre man gerade dort. Und auch die Aufnahmen im Studio, die ganzen Gerätschaften oder auch bei den Konzertauftritten in der Kneipe. Da siehst du zum Beispiel mal ein Shure SM58 Mikrofon, wer sich ein bisschen auskennt. Und das hat sogar einen eingedellten Drahtkäfig. Also du siehst, das ist ein benutztes Mikrofon, das, was du auch siehst, wenn du irgendwo rausgehst, vielleicht, wenn irgendwo so ein Jam ist oder sowas, dann siehst du halt mal irgendwie so ein eingedelltes Mikrofon. Und also vom Set-Design her schon toll.
Was es wohl geben wird, es wird wohl also eine volle Staffel mit 22 Episoden geben. So gut läuft es dann doch. Ob es eine zweite Staffel geben wird, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber wie gesagt, für Freunde und Fans 22 Folgen sind das mal zu haben. Und wie gesagt, wenn euch die Musik gefällt, man findet die Trackliste entsprechend immer auf Wikipedia oder auch auf der Seite direkt von ABC. Und dann kann man sie bei iTunes kaufen. Und ja, macht schon Spaß. Und dann sieht man halt auch, dass Hayden Panettiere zum Beispiel singt, obwohl das dann auch so ein Radiomix ist. Also naja, Geschmackssache. Ansonsten, wie immer, ein eigenes Bild machen. Dann kommen wir passend zur zweiten Serie des Abends und die wird uns dann Erik kurz vorstellen. Da geht's um Malibu Country. Am Anfang dachte ich auch, es klingt irgendwie so ein bisschen ähnlich, ist es das gleiche Prinzip, nur irgendwie als Sitcom, denn da ist auch eine ehemalige Country-Sängerin, Reba McKenzie, die im Original Reba McEntry heißt, ja, was für ein Zufall, auch ganz gut singen kann, wahrscheinlich auch mal gesungen hat und zugunsten ihrer Kinder quasi die Karriere an den Nagel gehangen hat und dann ein paar Jahre später passiert was und da setzt die Serie ein und Erik wird uns kurz vorstellen, worum es da eigentlich geht.
In Malibu Malibu Country geht es um eine Country-Sängerin, wer hätte es gedacht, namens Reba, die von ihrem Ehemann, ein Rockstar ist das, wird sie betrogen relativ am Anfang. Den kannte ich auch irgendwoher. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, woher ich den jetzt einordnen muss. Es war irgendjemand Bekanntes, den man schon mal hier und da gesehen hat. Auf jeden Fall wird sie von ihm betrogen. Sie lässt sich scheiden und zieht aus Nashville, aus Nashville nach Malibu. Und Nashville ist ja nur so ein bisschen spießiger Hillbilly-Ort in den USA. Ja, mit Country-Musik und erzkonservativ und mit Sicherheit kein Swing-State. Malibu ist ja doch etwas weltoffener und da hat sie gleich so ein bisschen so einen Kulturschock, als sie da hinkommt. Sie hat auch zwei Kinder, einen jugendlichen Sohn und noch eine jüngere Tochter. Und sie ziehen dann natürlich auch in Malibu ein Haus am Strand und alles super und das ist halt eine Sitcom. Also sie lernt dann ihre Nachbarin kennen. Das ist so ein Blondie, so haha, mit aufgepumpten Hupen da, die in Malibu da wohnt. Die kommt dann rüber und stellt sich vor. Und dann irgendwie auch die ganze Mischung mit Schwulen und Lesben und sonst was. Ist halt alles so ein bisschen Kulturschock für die aus Nashville da nach Malibu kommen. Ich muss sagen, das ist die Serie, durch die habe ich mich jetzt echt durchgequält. Also ich fand, die Witze haben bei mir überhaupt nicht gezündet. Am Anfang habe ich auch nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Es fing halt an, die Frau findet irgendwie raus, dass der Typ sie da betrogen hat. Dachte ich, was ist das jetzt hier dramatisch? Habe halt vorher direkt Nashville geschaut gehabt, was ja doch wenig komisch ist, sondern schon ein bisschen anspruchsvoll. Und dann ging es halt damit weiter. Dann kam halt diese eingeblendeten Lacher. Ich dachte, oh nein, eine Serie mit Lachern, mit Laugh-Track. Okay, Und dann wirklich. Dann sind so Witze, die sind überhaupt nicht gezündet. Also am Anfang waren sehr viele davon, wo ich einfach nur gedacht hatte, peinlich, 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 so richtig so Fremdschämen. Und die einzig guten Witze, wo ich wirklich mal gelacht habe, also ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal gelacht in der Pilotfolge, waren mit dieser Oma, die da dabei war. Also die hat ein paar Mal Sachen rausgehauen, da habe ich wirklich mal gelacht. Jetzt auch nicht sehr, so ein bisschen, also war lustig jetzt, also zumindest musste ich mich da nicht schämen in dem Moment.
Die Oma ist ja auch echt, also die ist wirklich so ein Unikat. Also die mag man halt einfach, die sitzt immer nur da, trinkt ihren irgendwas, was Geistiges in Anführungszeichen. Die ist ganz cool. Welchen Charakter ich auch noch sehr gerne mag, das ist der bei diesem Plattenlabel, der schwule Empfangschef oder am Tresen sitzende. Der erinnert mich so ein bisschen an Jack von Will and Grace. Der ist so ein bisschen Springball ist aufgedreht. Und wie du schon gesagt hast, was lustig bei der Serie ist. Also ich bin fast auf dem Laufen. Ich habe jetzt 4 Folgen von zur Zeit der Ausstrahlung 5 gesehen. Und gucke es auch weiter. Ich finde es ganz nett. Es ist nicht so ein Humor à la ja, Two Broke Girls. Es braucht 4 Folgen. Ann-Marie, hast du denn nochmal eine 2. Folge reingeguckt? Das muss ich mal ganz kurz wegfragen.
Nein.
Shame on you. Denn dann hättest du gemerkt, dass aus dieser doch relativ schlanken, hübschen Nachbarin, der Blonden, plötzlich eine etwas drallere, etwas breitere wird. Es ist immer noch die gleiche Schauspielerin, nur muss zwischen der 1. und der 2. Folge relativ viel Zeit vergangen sein, denn die Schauspielerin ist im richtigen Leben schwanger. Das überlegt man so die ganze Zeit, entweder fett geworden oder schwanger, hat immer eine Tasche, hat immer so Sachen an, die das ein bisschen kaschieren sollen. Und erst in der 4. Folge spricht die besagte Oma von Erik gerade, also nicht Eriks Oma, sondern die von Erik gemochten Oma.
Das würde mich auch wundern.
Spricht so quasi den Elephant in the Room an und sagt hier, ja, also weil sie kommt so rein, ja, ich muss euch was sagen. Und die Oma meint so, ja, willst du nur uns endlich beichten, dass du schwanger bist? Also wahrscheinlich haben sie die Fans da auch ein bisschen beschwert, dass es halt über die ganze Zeit schon eigentlich offensichtlich und bekannt war. Und ja, keiner sagt was dazu, warum sie plötzlich so aussieht, wie sie aussieht. Ich finde es ganz lustig, ich finde dieses, ich mag diese Reba, ich kannte die vorher vom Ansehen her bloß unwesentlich. Ich mag diese Oma mit ihrem doch trockenen Humor, die ist irgendwie trocken, klasse, die hat so Alex-Niveau, ne? Die sagt nicht viel, aber wenn sie was sagt, ist es lustig. Und den Ex-Ehemann quasi, den kennst du vielleicht von 24, Erik, denn der hat da ein paar Folgen oder eine Staffel, glaube ich, mitgespielt komplett. Als was genau, weiß ich nicht. Dafür habe ich 24 nie gesehen.
Wie hieß denn der Schauspieler?
Jeffrey Nordling.
Warte mal, ich guck mal.
Der hat auch noch bei anderen Sachen mitgespielt. Also wie gesagt, 24, längere 7, Zeit bei Desperate
Larry
Housewife.
Hat er da gespielt. Jetzt klick Body da mal drauf. Ey, das, ach, na klar, der hat doch da den Chef gespielt. Ey, der sieht ja völlig anders aus. Klar, da sah der ja völlig anders aus. Also da, wenn du oben das Bild anklickst mit kurzen Haaren und mit Anzug. Krass. Also hier bei Nashville, ja, hier mit seinen langen Haaren. Erkannt, und
das stimmt.
Total runtergekommen.
So, Alex, jetzt dein Kommentar
ja,
nochmal zur Serie.
Ja, wird da gar nichts für mich. Also ich muss da dem Erik das mal auch wieder recht geben. Also der Erik, ich vergebe uns mal echt die Hand. Also ich fand es auch überhaupt nicht lustig. Ich fand ja schon viele Comedy-Serien.
Glaubst du, dass ich dich als Wichtelpartner habe, oder?
Ich habe mein Päckchen ja schon bekommen. Ne?
Ach so,
ne? Also wie gesagt, ich fand ja viele Comedy-Serien schon so halb bis gar nicht lustig, aber das war wirklich unter aller
peinlich.
Kanone, sagt man nicht, aber ist so. Nee, also mein Ding war das absolut nicht. Ich verstehe auch nicht, wie du das lustig finden konntest. Aber gut, ist halt so.
Ja, es ist halt so ein, wie sage ich immer, so eine Küchensitcom, weil wie immer der größte Teil auch in der Küche oder im Wohnraum stattfindet, ist ein ganz eigener Humor, gebe ich zu, aber wenn man einmal so ein bisschen in die, ja nicht die Charaktere, wenn man die Charaktere einmal mag, dann kommt man auch über so leicht die Schwächen hinweg.
Ich habe nicht verstanden, wie du das
also, denke mal,
hast, aber ist nur halt mal so, ne?
Ja, der eine so, der andere so. Ann-Marie, kurze Frage, fandst du es wirklich so schlecht, dass du nicht mal die 2. reingeguckt hast, auch wenn ich dich darum gebeten habe?
Ich muss ja dazu sagen, ich habe den Piloten vor uns erst gesehen. Also ich hätte gar keinen...
Nein, deswegen hattest du keine Zeit, die 2. zu gucken.
Auf welchem Programm kam denn das?
Da
der neuen Fernseher.
Genau,
auf und da war es
6:30 und da hätte ich gar keine Zeit gehabt. Aber ganz ehrlich, Daniel, ich hätte es auch nicht gucken wollen. Also ich muss da jetzt beiden Jungs die Hand geben, in der Hoffnung, die sind meine Wichtelpapas, obwohl ich auch schon ein Päckchen seit letzter Woche hier stehen habe. Nein, also echt schlecht und peinlich berührt und unlustig und schlimme Kinder. Das ist ja mit das Schlimmste,
furchtbar, der Junge.
Was für mich. Oh. Ja, der Junge, oh Gott. Also richtig schlimm.
Das stimmt, muss ich zugeben. Der Junge ist echt für den Arsch, weil das ist halt so ein Schönling aus der Highschool oder der sich dafür hält und als ganz wichtiger und nun
und quasi aber dumm, neu also,
ist. Nee, der ist ja, der war ja in Nashville war ja der Schönling der Highschool und jetzt kommt er halt nach Malibu und da sind halt alle irgendwie, sehen irgendwie toll aus und da geht er halt irgendwie völlig unter. Das macht ihm ja zu schaffen. Also, ach, was der für Probleme hat, also, nee.
Die ganzen Qualifikationen sind quasi jetzt weg. Schönheit.
Naja, ja, aber apropos, warte, ich muss gerade, wenn wir gerade Kinderdarsteller aus Serien, muss ich mal kurz sagen, The Good Wife, Daniel, bist du auf dem Laufenden?
Wenn aktuell Laufende heißt die von dieser Woche, nein, dann nicht.
Ja, nee, dann nicht, aber allgemein in dieser Staffel, was mir
Ja,
wieder,
im
wie
Prinzip schon.
toll die Kinder sind bei Good Wife. Also die haben sich, die waren am Ende, am Anfang ja genauso. Also Grace war ja so das dumme kleine Mädchen und Zack, der war ja auch nicht so toll. Und jetzt mittlerweile vierte Staffel und ich mag die richtig. Ich finde die ganz toll. Die haben mittlerweile eigene kleine Stories, aber echt schön. Und Good Wife sowieso gerade unendlich spannend. Also gerade diese Woche. Du musst, guck dir nachher noch die neue Folge aus dieser Woche an. Ey, nee, oder warte noch, bis du bald nächste Woche die neue Folge siehst, weil, ah,
Ist wieder ein
mich
Cliffhanger,
kribbelt
was
schon. Ja,
der
voll.
unschön ist.
Ja, aber ja, das wollte ich nur sagen. Also schlimme Kinder bei Nashville, ach nee, Malibu Country, ach alles eins. Und gute Kinder bei Good Wife und auch sonst schlechte Witze bei Malibu Country. Also die Darstellerin, die ist schon jetzt die Hauptdarstellerin, die Reba. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Die ist halt schon so, ach, die gute Mutti und hier ein bisschen singen und so. Es geht eigentlich noch, aber irgendwie alles zusammen ist keine gute Comedy.
Nicht
Da.
mal der schwule Vorzimmerassistent?
Ja gut, von dem habe ich ja jetzt im Pilot
Oh,
nicht so viel von gesehen.
das ist ja eine totale Kopie von Entourage, von dem, wie hieß er? Ja, der auch bei Sabagathery mitspielt. Ja, wie heißt er noch? Also da habe ich gedacht, Gott, ey, konnten sie nichts Eigenes erfinden da?
Anyway, also ihr seht, ich muss dir ganz kurz recht
Absolut.
geben, Anne-Marie, die beiden Kinder aus Good Wife mag ich mittlerweile auch, obwohl ich manchmal finde, dass die auch ein bisschen zu, wie soll man sagen, ja, so ein bisschen zu sehr geskriptet da agieren. Aber was soll's? Sie
Ach so,
schauspielern wenigstens gut.
Lloyd hieß er übrigens bei Entourage. Und die Susi hat noch im Chat geschrieben, sie findet die Töchter von Nurse Jackie gut.
Jetzt die
Weil, gerade
Frage
bei
an Marie, schaust
Kinderdarstellern.
du Nurse Jackie?
Habe ich die erste Staffel gesehen. Können wir ja mal weitergucken, jetzt wo du sagst, ja. Aber ich glaube, das läuft gar nicht mehr, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ja.
Malibu Country ist eigentlich durchgefallen. Der Einzige, der es guckt, bin ich, aber ich gucke auch ziemlich viel Comedy-Scheiß und das muss nicht so besonders wertvoll sein. So, also, Malibu Country ist eher so durchgefallen bei uns. Ansonsten nur mit viel Interesse für Sitcoms mal reinschauen. Dann die letzte Serie des Abends, wobei ich sagen muss, die hat mich positiv überrascht, wie ich früher mal öfter gesagt habe. Hat mich so ein bisschen an das alte, ich weiß gar nicht, wie das im Original hieß, Notruf Kalifornien aus den 80ern, 70ern erinnert.
Hans
Und
Meiser.
nicht mehr Hans Meiser. Aber trotzdem auf modern gemacht und Männer stehen immer noch auf Feuertrucks. Und jetzt weiß ich auch, warum Anne-Marie die gar nicht so schlecht fand.
Nein, 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 nein,
Ach
nein.
doch, 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 doch. Und Anne-Marie wird es natürlich jetzt mal vorstellen, warum sie die so toll findet oder zumindest nicht so schlecht findet oder besser als gedacht.
Genau, das ist guter Ausgangspunkt, besser als gedacht. Also die Serie, um die es überhaupt geht, wir haben jetzt so schön drumherum geredet, ist Chicago Fire. Und ja, eigentlich grob gesagt geht es um Feuerwehrmänner, eine Feuerwehreinheit aus New York. Ach Quatsch, aus Chicago. Ach Gott, Mensch,
Die
sorry.
Chicago Fire heißt aus New York.
Ganz genau. Also ich glaube, die haben doch immer so eine Nummer da, Department-Nummer, da. Also das ist eigentlich so. Das kann man erstmal so stehen lassen. Da kann man sich Sachen drunter vorstellen und im Prinzip ist es auch so. Wir haben eine Handvoll junger Männer, nee, obwohl die Jungs sind, die auch, also ich sag mal so ab 30 bis Open End, die sind seit teilweise Jahrzehnten Feuerwehrmänner mit Leib und Seele, machen das gerne. Ja, okay, das ist so ein Job, den muss man gerne machen, glaube ich. Und wir beobachten sie eben in dem Alltag als Feuerwehrmänner draußen im Einsatz, wenn sie eben ganz klassisch Häuser löschen, wenn sie ja fast Katzen von Bäumen holen, wenn sie Autounfälle dazu gerufen werden, wenn irgendwo bei Bauarbeiten ein Gerüst einstürzt, alles Mögliche, was es denn nur gibt, also was Feuerwehrmänner halt so tun. Aber genauso gut sind wir auch dabei, wenn sie sich eben in der Zentrale aufhalten, wenn sie für Thanksgiving zusammen kochen und eigentlich essen wollen und immer wieder zum Einsatz gerufen werden. Das halt das Übliche. Und dann kriegen wir natürlich auch die privaten Sachen so ein bisschen gezeigt. Einer der Hauptdarsteller und für mich zumindest der bekannteste ist der Jesse Spencer, der bei Dr. House den ach Gott, schon den Chase, genau, den Chase gespielt hat. Das ist so der typische, schon ein bisschen Anführer, aber er will immer nur das Gute. Also der gar keine bösen Absichten, sondern immer allen Leuten helfen, immer das Richtige tun, bla bla, aber schon sympathisch. Also ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, so eine Gutmenschfigur, sondern der ist echt nett. Er ist so quasi so das. Der Gute, und dann haben wir auch den Bösen, passend dazu hat er eher helle Haare, und dann haben wir den Bösen, den Severed, der hat dann die dunklen Haare, und im Piloten werden wir damit konfrontiert, dass bei einem Einsatz ein Kollege ums Leben kommt, und die beiden machen sich dann gegenseitig dafür verantwortlich und prügeln sich und ach, weiß der Geier.
Annemarie, kannst du mich da mal ganz kurz erleuchten? Das ist das Einzige, was ich nicht so ganz geschnallt habe, warum die beiden dann, das sind ja die Teamleader sozusagen der beiden, aber
Ja.
warum die sich da plötzlich so angegangen sind oder warum die sich dann nicht mehr, die früher waren sie ja wahrscheinlich doch enger befreundet und auf einmal nicht mehr befreundet waren, das war irgendwie.
Ja, na, die machen sich halt, der eine, der hätte, also die sind doch da so eine Leiter hoch zu, in einem großen Haus hat es gebrannt und die wollten durch den Dachboden rein, und weil die Tür offen war oder zu, dadurch ist das Gas dann schneller ausgetreten, und deshalb gab es eine Stichflamme, und der Kollege ist halt gestorben. Und da sagt eben der eine, du hättest ihn nicht da hochlassen dürfen, und der andere, ja doch, und eigentlich bist du schuld. Ich muss sagen, ich habe es ja schon vor, wann war das, vor 2 Monaten geguckt, habe jetzt auch nicht mehr alles auf dem
Ja,
Schirm.
vielleicht da noch ein paar Sachen. Also, was ja in den USA sehr häufig gemacht wird, ist die sogenannte Dachentlüftung. Wenn jetzt ein Gebäude brennt, die größte Gefahr, die davon ausgeht, ist ja eigentlich der Rauch, dass jetzt der Sauerstoff im Gebäude verbrannt wird und dadurch die Leute eben keine Luft mehr bekommen, die drin sind, beziehungsweise sich starker Rauch bildet und die Leute eine Rauchvergiftung bekommen. Was da in den USA häufig gemacht wird, dort steht es ja mittlerweile auch schon in der Diskussion. Ist die sogenannte Dachentlüftung. Das heißt, das sieht man ja auch im Pilotfilm, es wird oben auf dem Dach eine Öffnung gemacht, dass so ein natürlicher Kamineffekt entsteht. Das heißt, das Feuer im Gebäude wird zwar angefacht, aber der ganze Rauch und alles wird rausgezogen und damit auch Frischluft wieder ins Gebäude reingeführt. Und das machen die ganz am Anfang bei dem ersten Gebäude. Das Dach wird geöffnet, es entsteht dieser Kamineffekt und dann wird zusätzlich, wollen die zu dem Fenster rein, aber das machen die in dem Moment, bevor dieser Kamin richtig durchgezogen ist. Das heißt, die machen da eine zweite Öffnung, sodass dann das dort rausschießt. Und das hätte der eigentlich wissen müssen, wenn er erfahren ist.
Ach
Und als
so.
der eine Typ da das Fenster einschlägt, hätte er ihn eigentlich zurückhalten müssen. Der ist dann gleich rein. Und dann kam halt die Feuerwalze auf ihn zu, weil die hat sich dann den Weg dort lang gesucht.
Ah, da macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Obwohl ich auch nicht, wie du gerade festgestellt hast oder angeführt hast, auch nicht ganz verstehe, warum die diesen komischen Kaminabzug machen, weil ich habe immer nur gedacht, dass dadurch fachen die das Feuer eher an, aber gut, es kommt vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff rein. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber André, wir haben dich wie immer
Ja,
unterbrochen.
nee, hätten wir das jetzt auch geklärt durch unsere Brandexperten Erik und Halbbrandexperte Daniel.
Ich bin ja nur fürs Brandfeuer legen und Erik ist dann fürs
Ja,
Feuer
ebenso, ebenso, ebenso.
ausmachen. Okay, das müssen wir aber rausschneiden, ne?
Also.
Ja, die, also eben da haben wir so diesen Konflikt. Dann haben wir noch ein Feuerwehrmann, der so ein bisschen finanzielle Probleme hat, dem das Haus unterm Hintern quasi weggezogen wird, also versteigert wird, und er muss jetzt mit seiner Familie wieder bei den Schwiegereltern wohnen, was natürlich, der Mann ist Mitte 40, das birgt natürlich auch so seine Risiken, Gefahren und Unannehmlichkeiten. Dann haben wir einen jungen Mann, der ist so Mitte 20, der will eigentlich auch zum Team gehören, muss sich natürlich erstmal beweisen und ist von nun an der Kandidat, also nennt den auch immer The
Das war, darf ich
Candidate.
ganz kurz nochmal, ich muss dich
Und
nochmal unterbrechen. Auch eine
ja, na
geile,
klar.
geile Szene im Piloten, das ist vielleicht für dich schon zu lange her. Es gab ja bis dahin, gab ja schon einen neuen, einen Kandidaten und dessen Spitzname ist Otis. Und wer sich jetzt fragt, warum der Otis heißt, weil der ist für die Feuer, Quatsch, für die Fahrstühle zuständig. Die werden ja in der Regel von Otis oder Otis, ja, installiert und gewartet. Und deswegen ist sein Spitzname Otis und als der Neue reinkommt, dieser, wie immer der hieß, fragt er halt, ob jetzt der Neue ist oder ob er immer noch der ist und dann fragt so der Chef quasi in den Raum rein, wie er denn mit richtigen Namen heißt, so ein, zwei Leute und keiner wusste das oder wollte es wissen und deswegen meinte er dann so, naja, du bleibst trotzdem Otis und bist trotzdem nicht der Neue, also nicht der Neue, sondern bleibst der alte Neue. Fand ich lustig.
Genau. Ja, also verschiedene Charaktere. Dann haben wir noch zwei junge Damen, die den Rettungswagen fahren. Also so Rettungsassistentinnen, die auch so ein bisschen ihr Leid zu tragen haben, ihr Leben so vor sich hinleben mit allen Höhen und Tiefen. Ja, das ist eigentlich so die Grundstory. In Folge 2, 3 passiert dann etwas, in der Darsteller des Jesse oder die Rolle des Jesse Eisenberg so ein bisschen seinen moralischen Kompass ausloten muss. Also er wird dann quasi zu einer Falschaussage beinahe genötigt, aber er will natürlich das Richtige tun. Und da entwickelt sich ein sehr interessanter roter Faden. Also ich kann es ja kurz anreißen. Es geht um den Polizeichef, Polizeipräsidenten, der eben seinen Sohn schützen will, der eigentlich eine Straftat begangen hat. Und der Jesse Spencer kann da aber die Gegenaussage liefern, die den Sohn eben an den Karren fahren kann. Und der Polizeipräsident ist sehr korrupt, also der schreckt dann auch nicht vor kriminellen Machenschaften zurück, um eben den Jesse Spencer da ein bisschen zu ängstigen. Und das ist eigentlich ganz cool. Es wird recht spannend teilweise auch. Ansonsten ist es eben schon Dramaserie, aber auf eher unterem Niveau. Also keine, wo ich jede Woche da sitze und kurz vorm Heulen bin oder mir die Fingernägel abbeiße oder sowas. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber, wie Daniel zu Beginn gesagt hat, überraschend gut. Also das ist auch wieder so eine Serie, wo ich im Sommer den Trailer gesehen habe und habe gedacht, ach Gottchen, eine Feuerwehrserie. Und im Trailer wollen sie uns nur locken mit oberkörperfreien Feuerwehrmännern und diesen heißen Ladies aus dem Krankenwagen. Ne, das wird doch nichts. Um meine Vorurteile zu bestätigen, habe ich dann ja entsprechend den Piloten gesehen im Oktober. Und hey, es war gar nicht so schlecht. Also ich bin jetzt nicht todtraurig, sollte die Serie irgendwann abgesetzt werden. Aber es macht irgendwie Spaß zu gucken. Also doch nette Charaktere, ab und zu wird dann doch mal ein Witz gerissen. Irgendwie die Feuerwehreinsätze sind größtenteils spannend inszeniert. Ich bin ja nun kein Experte dahingehend, ob das nur alles so funktionieren kann und wie das Feuer sich da verteilt und blablub. So bin ich ja nun nicht. Aber es macht Spaß. Also da überraschend gut. Das ist so meine Wertung für Chicago Fire. Hätte ich nicht erwartet. Und freut mich für Jesse Spencer, dass er jetzt gleich, also je nachdem, wie sich die Serie noch entwickelt, aber ja eigentlich dann doch was Okayes gefunden hat nach Haus.
Mein Kritikpunkt, in Anführungszeichen, ist so ein bisschen, sind die beiden Mädels auf dem Krankenwagen. Die sind ja nur, in Anführungszeichen, Rettungssanitäter oder wie man das immer nennt, aber haben dann gleich so die schweren Geschütze auf, wenn da wieder mal irgendein Mädchen, so ein Piloten, am Sterben quasi liegt und rammen der da irgendeine Nadel rein und am Ende wird irgendwie alles gut. Das finde ich immer ein bisschen übertrieben. Ja, das muss nicht sein. Annemarie, du hast schon ein bisschen weiter geguckt. Ich habe jetzt mal eine Frage. Der Typ am Anfang, der dieses Schulterproblem hat, so nenne ich es mal ganz grob, wird das noch ein bisschen näher beleuchtet, was das eigentlich ist?
Unbedingt. Also so dieser Gegenspieler aus dem Piloten von Jesse Spencer, ja, wenn ich jetzt noch, ich weiß, die, also mit Namen, da bin ich bei der Serie ein bisschen schlecht, weil die ja nur auch mit ihren Spitznamen und so immer rumhantiert. Also eben dieser dunkelhaarige Gegenspieler, der hat im rechten Arm so, ich glaube, mit Muskeln ist da irgendwas. Also der hat da richtige Probleme und ihm wird dann auch immer noch mal gesagt von diversen Leuten, er muss sich eigentlich einer Operation unterziehen, aber das würde ihn für ewig lange ausnocken und er könnte halt nicht seinen Job fortführen. Und er greift dann eben zu immer extremeren Medikamenten. Und da warte ich jetzt, also ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 6 und warte jetzt wirklich jede Woche drauf, dass der mal richtige Probleme kriegt. Also es wird dann ja bestimmt so sein, dass es beim Einsatz passiert, dass er irgendwas nicht halten kann oder dass jemand durch seinen schwachen Arm stirbt oder ähnliches. Also das wird auf jeden Fall, da kommt eigentlich jede Woche was.
Der Schauspieler heißt übrigens Tyler Kinney, wenn man das so ausspricht. Und Kinney. Und deswegen dachte ich, das ist so das Sahnehäubchen, weswegen Annemarie sagt, ach, so schlecht ist die Serie doch nicht, weil der doch relativ häufig oben ohne rumrennt.
Ja, aber komm jetzt mal im Ernst, würdest du, ist eher okay, Männer, keine Ahnung. Also ich meine, das ist eine 40-Minuten-Serie.
Hey, Baywatch hat sich jahrelang...
Ja, stimmt. Ja, aber da war der Einsatzort am Strand, da waren sie in Badesachen, aber hier sind sie ja wirklich größtenteils in ihrer Feuerwehruniform oder halt nur im T-Shirt und normaler Hose. Also die gehen nun auch nicht jede Folge dreimal duschen.
Leider, Annemarie, oder?
Ach na ja, jetzt komm mal im Ernst. Das wäre für mich kein Grund. Da kann ich auch in meinem neuen Fernseher hier diverse Kanäle, obwohl ich weiß gar nicht.
Du hast
ja,
sowas?
Ja, ich glaube nicht.
Was, sowas gibt's?
Aber mir wurde gesagt, dieser Berlin-Sender hier, der Lokalsender, der bringt in der Nacht Soft-Pornos oder so. Da.
Hört, hört.
Soweit kam ich ja gar nicht.
Du hast Freunde, Annemarie, die sowas
cool in Berlin, sag ich nur.
Egal. Erik, sag mal dein Statement noch dazu, nochmal bitte.
Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben dazu. Ja, ein paar Stichpunkte. Der erste Stichpunkt heißt, nach 2 Minuten gibt es den ersten Toten. Schrägstrich unrealistisches Handeln der Feuerwehrleute. Das ist irgendwie total irre da. Also, ich meine, die machen ja nun schon den Eindruck, als machen die das seit ein paar Jahren. Und ich meine, wenn ich das weiß, ich bin kein Feuerwehrmann, ich war nie Feuerwehrmann, ich war auch nicht freiwillige Feuerwehr. Mein einziges Wissen über sowas beziehe ich aus Filmen wie Backdraft oder irgend sowas. Ne?
Oder Hans Meiser.
Und wenn, ja, Hans Meiser natürlich, ja, der Unvergessene. Wenn ich schon weiß, oh, das sollte man jetzt vielleicht nicht da irgendwie Luft reinlassen in das Gebäude, indem man da einfach das Feuer, das Glas da einschmeißt, ne? Und dann natürlich, ja klar, musste ja so passieren, ne? Ja, also weiß ich nicht. Was ich aber sehr schön fand, war, wie das insgesamt das Setting dieser Serie vorgestellt wurde, in dem da quasi so eine Kindertruppe durchgeführt worden ist, die durch diese Feuerwehr. Und der eine quasi den Kindern das erklärt hat, was die Feuerwehrleute da gerade machen und wer zu welchem Team gehört und wie das funktioniert. Dadurch wurde es quasi dem Zuschauer ja gleichzeitig mit erklärt, ja, über so einen kleinen Umweg, ne?
Und du hast gleich gewusst, dieser Deadman-Switch, nenne ich ihn mal jetzt, an dem Feuerwehrmann, wenn er sich so und so lange nicht bewegt,
gedacht, das ist Piep. Das musst du dir merken, das kommt heute nochmal.
Das kommt auf alle Fälle mal und es kam auch so. Also das ist so typisch Stereotyp, ja, amerikanische Serie. Die stellen dir irgendwas explizit vor und du weißt, es wird irgendwann nochmal eine Rolle spielen.
Genau, das ist, ja, das geht schon los bei Kinderserien hier, ja, da ist das schon bei Mickey Mouse und wie heißt sie, Dora und sowas. Was ich, ja, Nebenfiguren handeln wie totale Pfeifen. Also Stichwort, he's in the water. Also da steht so ein Typ da, dreht sich irgendwie rum, übelster Unfall, das ist zack, alles sowas. Steht einfach nur da, guckt so in der Gegend rum, ja, he's in the water. Ja, ein übelstes Brimborium, ja, da wird es gar nicht hinterfragt irgendwie, ne?
Da hatte ich aber auch erwartet, dass Leute schlagartig hinterher springen, so, weißt du, so war die Szene aufgebaut, da, so, weißt du, gleich 3 Leute, zack, rein.
Dann holen die da Taucher, weißt du, bis die sich umgezogen haben. Und dann steht ein anderer Typ da, der guckt so ein bisschen in die Menge und dann wirklich so totale Selbstjustiz. Da ist der Fahrer, that's the driver, stop that guy. Weißt du, so übelste Hexenjagd entbrennt da. Weiß überhaupt keiner, ob der das wirklich war. Ne? Das wird einfach hier so gut, auf gut dünken, ja. Und dann natürlich immer, also das Drehbuch hatte schon einige Schwächen gehabt. Also dann so, ja, wo er dann ihn nochmal beiseite nimmt, nachher den, der da gesagt hat, ja, der ist im Wasser. So, ja, ich kann mich nicht immer für dich entschuldigen und so. Und dann gleich so, Schnitt, dann direkt danach, ja, ich kann mich nicht immer für dich entschuldigen, Schnitt, ja, da wurde nicht mal irgendwie noch ein Dialog entwickelt oder sowas, ja, nichts, ne, und dann dieses ständige Gepause da zwischen Truck und Squad und sowas, das war so ein bisschen wie Schulhof, ja, so, hey, ja, ich bin cooler als du, ja, nein, ich bin cooler, ja, und ja, und dann, dass die sich ständig irgendwie, ständig hast du irgendwelche Feuerwehrleute halbnackt da irgendwo gesehen. Ich meine, das mag jetzt für die Frauen ganz interessant sein oder für irgendwelche schwulen Kerle oder so, aber ich muss das nicht haben. Was halt ganz nett war, war so insgesamt dieses Setting mit diesen verschiedenen Orten. Also es ist ja einmal Krankenhaus, dann die Feuerwache, dann halt diese zwei Emergency-Fahrerinnen, wovon ja jede von beiden auch noch ein bisschen ihr Päcklein da mitbringt und da kann sich schon viel draus entwickeln. Also es sind sehr viele Figuren, wo wirklich viel passieren kann. Und ich fand es auch so ein bisschen interessant, dass die eine Fahrerin, dass das gleich so rauskommt, ja, die steht dann doch eher auf Frauen und so. Und aber ansonsten so diese ganzen Klischees, die da mit drin waren, so mit irgendwelchen heroischen Feuerwehrleuten, so ganz pathetisch und kommt da mit einem Kind auf dem Arm, was er da aus dem brennenden Haus gerettet hat, ja. Und dann so romantische Bilder, ja, von irgendwelchen brennenden Häusern, wo dann so rußverschmutzte Feuerwehrleute so rauskommen, so, im Abendlicht, weißt du, so, ja, und dann kommt noch der Mayor hier, der Bürgermeister, und ja, und dann wird so eine Zeitlupe, wird noch so gratuliert, und ach, ich weiß auch nicht, sowas ist nichts für mich.
Na gut, aber das haben sie ja wahrscheinlich am Anfang versucht zu erklären mit denen, dass das eigentlich alles kaputte Existenzen sind, die da zwar ihr Leben täglich riskieren, aber privat dann doch, ja, an ihrer Existenz gescheitert sind. Und das finde ich schon irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Und ja, so leichte logische Schwächen, es ist halt so eine komische ja, Feuerwehrserie. Das stört mich jetzt eher nicht. Deswegen, das Gesamtpaket stimmt irgendwie. Und hier werde ich auf alle Fälle nochmal eine zweite Folge gucken. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Da bin ich schon ein bisschen gespannt. Alex, dein letztes Wort dazu zu Chicago Fire?
Also auch hier gebe ich dem Eric mal die Hand. Ich fand das auch so furchtbar. So, ich glaube, das ist so eine Art sehr auf Feuerwehrmann gemacht. Also total unrealistisch und übertrieben und so, wie ein Feuerwehrleben überhaupt gar nicht abgeht, glaube. Und also ich fand das auch, also kann ich mit dem Wort, was Eric da gesagt hat, kann ich dem nur beipflichten. Das ist so, ich fand es echt auch albern irgendwann dann auch, wie ihr schon gesagt habt, das mit dem Auto dann und der Brücke, und dann guckt er einmal die Runde und dann ist auf einmal der da in dem Auto saß, und das hat er so schnell erkannt. Also ganz furchtbar. Also ich weiß auch nicht, was man daran finden kann. Und okay, die Männer, ja, das ist natürlich für die Frauen ganz gut, aber auch die Stories, und ich weiß nicht, ob da jetzt jede Woche irgendwo ein Haus brennt, was die Lischen fahren, und dann schlagen sich bestimmt auch wieder zwei Jungs dann irgendwie und haben wieder einen Disput, und das ist so auch. Auch das ist irgendwie so vorhersehbar, glaube ich, dass das so jede Woche brennt ein Haus und jede Woche gibt es irgendwo einen Konflikt irgendwie zwischen zwei Feuerwehrmännern. Und nee, also.
Aber meine ganz blöde Frage, Alex, du hattest doch als, na gut, das ist auch eine Weile her, als Kind, glaube ich, auch Notruf Kalifornien doch ganz gerne geguckt, oder täusche ich mich da jetzt?
Das muss ich dumm sagen, ich sag mir jetzt, glaube ich, gar nichts.
Ja, das ist wie dieses.
Ich kenne nur noch Chips mit den beiden, genau, mit den beiden Polizisten auf dem Motorrad, das war cool.
Genau, und da gab es noch so eine Feuerwehrserie, die wurde am Anfang auch mal so eine
Feuerwehrausfahrt. Ja, aber da waren wir Kinder gewesen, da haben wir es nicht besser gewusst. Jetzt sind wir ja stattliche Männer geworden.
Reif
und wissen es besser. Nee, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob vielleicht stehst du da mehr so auf das Zwischenmenschliche, aber der ganze Rahmen drumherum mit Feuerwehrmännern, das geht gar nicht.
Vor allem so auch, also die einzige Frau, die ein bisschen nach was aussieht, die muss ausgerechnet auf Frauen stehen, ja, weißt du, da.
Aber das musste ja so sein. Das musste ja für die Drama, für die Dramaturgie irgendwie, da kommt bestimmt noch was und das passt schon. Anne-Marie, ich sehe, das ist so ein 50-50. Du magst, ich bin zumindest auch noch dabei. Muss ja nicht jedem gefallen. Und wie gesagt, die Auswahl ist diesmal nicht ganz so groß.
Die eine Frau, die ich meine, die hat übrigens bei Hawaii 5.0 mal mitgespielt, da die Blonde. Wie heißt
sie? Die Blonde. Keine Ahnung.
Ist egal. Lauren German, ist das die? Ja, ich glaube.
Für jeden, den es interessieren könnte, den es gefällt, der kann sich zumindest darauf einstellen, dass es eine erste komplette Staffel mit 22 Folgen geben wird, wenn nicht noch irgendwie ein totaler Quoteneinbruch passieren wird. Aber das hält sich ziemlich konstant so auf einem Niveau, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Insofern denke ich mal, wird das noch passen. Gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, hat einer von euch noch was?
Hunger?
Davon aber mal abgesehen.
Nee. Kalte Füße.
Och, Anne-Marie, warum denn das? Ist der Meter unter dir ausgezogen?
Ja, es wird nicht mehr so unten geheizt.
Da gibt es ja so Stoffsachen, Anne-Marie, die man sich drüber ziehen kann.
Oh nein, Alex, du klingst wieder komisch.
Anne-Marie, du kannst auch mal ein Fußbad machen.
Gut, es wird Zeit, Schluss zu machen. Ich fand das Experiment mit Livestream nicht schlecht. Die Hörer können dann in den Kommentaren zu der Folge, die dann irgendwann rauskommt, reinschreiben, ob sie es gerne auch noch haben wollten. Aber ansonsten das volle Paket geschnitten, natürlich dann ohne den ganzen Spaß drumherum, ohne irgendwelche Outtakes, beziehungsweise nur selektierte Outtakes.
Sozusagen dann in Top-Hi-Fi-Qualität, wie ihr es gewohnt seid. Nee, ich wollte noch fragen, wann wäre denn die nächste Sendung für die nächste Live-Show?
Die nächste reguläre Sendung ist am 18.12. Nächste Aufnahme regulär, ansonsten einfach uns auf Facebook folgen, uns auf Twitter folgen oder einfach sonst wo gucken. Erik und wir werden es entsprechend posten, und was dann im Einzelnen kommen wird, wird an der Stelle noch nicht verraten, weil ist noch nicht so 100% bis auf die letzte Serie klar. In diesem Sinne verabschiede ich mich von den Hörern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 Auf Wiederhören.
www.fortsetzungfolgt.net
und Alex wird uns hoffentlich in einigermaßen guten Qualität mal erzählen, worum es denn in Nashville geht.
Jetzt müsst ihr mir ganz kurz auf die Sprünge helfen. Nashville. War das jetzt die?
Mit Hayden Panettiere, genau.
Die mit dem Cheerleader, Save the Cheerleader, Save the World.
Ah, jetzt bin ich wieder dabei.
Und Connie Britton, die bei American Horror Story mitgespielt hat.
Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Weil es ist ja auch alles live heute, von daher bin ich ein bisschen aufgeregt auch und alles.
Oder Annemarie?
Annemarie, aufwachen. Hallo?
Oh, ist wohl ihr Mikrofon kaputt? Also sowas geht gar nicht, Annemarie.
Ja, unprofessionell hier.
Muss man sich schon vorbereiten.
Jetzt kriegen wenigstens die Hörer das mal alle mit hier.
Nein, ich wurde gerade, Luisa hat mich ganz hinterhältig gerade von ihrem Abholer hat anrufen lassen und ja, egal. Ich wollte nur kurz sagen.
Warte mal ganz kurz, antworte mal auf die Frage, Moment, dass ich es dann zusammenschneiden kann. Also,
Ja.
Glaubst du auch, dass dich... Ja, mach du erst, beantworte.
Alex, bist du das? Der Alex, der da gerade im Chat geschrieben hat?
Was bin ich, wer? Wo?
Sitzt du gerade auf dem Klo oder was?
Was? Warum sitze ich auf dem Klo?
Es hat gerade so gerauscht, als hättest du gerade die Klospülung betätigt.
Oh, ich weiß nicht, was hier los ist mit dem Scheiß.
Die hat gerade Alex nämlich.
Ach, lass es mal raus jetzt bitte. Ich will jetzt zu Ende kommen, weil meine Stimme ist sonst weg.
Alex hat gerade im Chat geschrieben, ich fand Walt gut.
Gut, das ist für die Outtakes.